Wären unsere Städte nur wie Ninive, damals zur Zeit des Jona? Das ist unser Flehen. Ninive war eine gottlose Stadt, voller Götzendienst und Unzucht und Sünden, die bis zum Himmel stiegen. Und heute ist es auch so, in der Endzeit, in unseren Städten und Dörfern, oft auch in unseren eigenen Herzen. Es ist der Aufruf, Buße zu tun, umzukehren zum Herrn, so wie damals in Ninive. Heute herrscht endzeitliche Gottlosigkeit. Unbiblische Religionen sind in das ehemals christliche Abendland eingedrungen. Götzendienst breitet sich aus. Die Selbstliebe bei vielen Menschen verdrängt die Gottesliebe. Der Materialismus verdrängt den Glauben an die ewige Welt Gottes. Gottlose Gesetze beseitigen die Ordnungen Gottes. Wir erfahren eine zunehmende Manipulation durch Medien, durch Presse, Fernsehen, Nachrichten und so weiter. Und das Neue ist, dass die Sünde nicht nur heimlich getan wird, sondern sie wird auch aufs Podest gehoben. Was sollte man da tun? Was kann man noch tun? Beten und umkehren. So wie damals zur Zeit des Propheten Jona, als er in Ninive seine Bußpredigt hielt. Beim zweiten Anlauf, wir wissen, beim ersten Mal ist er vor Gott davongelaufen, wurde dann von einem großen Fisch aufgenommen in den Magen und kam aber lebend wieder heraus, wurde ans Land gespien, wahrscheinlich in Israel, vielleicht sogar wieder direkt in Jaffo, ja, oder dem heutigen Jaffa bei Tel Aviv. Und dann lesen wir, was danach geschehen ist. Wir schlagen auf Jona Kapitel 3. Das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, nach dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und Jona fing an, 1 Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach: Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen: Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Soweit die Deklaration des Königs. Und dann die Antwort Gottes. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Soweit der Bericht aus dem Propheten Jona, Kapitel 3. Diese Bußpredigt Jonas ist ungefähr im Jahre 760 vor Christus in Assyrien, in Ninive, verkündigt worden. Damals wurde der Untergang Ninives und Assurs noch abgewandt. Aber wir wissen aus der Geschichte, circa 150 Jahre später kam es doch zur Zerstörung Ninives, und zwar durch die Babylonier, und zwar im Jahre 612 vor Christus. 2 Generationen hat diese Umkehr gehalten, und dann die 2., 3. oder 4. Generation ist wieder zurückgefallen in den Sündenpfuhl, in den Götzendienst. Ist auch heute oft so. Es entstehen manchmal neue Gemeinden mit brennendem Eifer für den Herrn, voller Feuer und Begeisterung, Jesus zu dienen. Und dann kommt die 2. oder 3. Generation und es flacht immer mehr ab. So war es damals auch in Ninive. Also diese Bußpredigt hat etwas Gewaltiges bewirkt. Und gerade bei einem heidnischen Volk, nicht bei Israel, sondern bei den Assyrern, welches Wunder, dass Gott zu den Heiden ausspricht. Das war für die stolzen Juden damals schwer zu verstehen. Deshalb wollte ja auch Jona da gar nicht hingehen. Und er hatte Angst, er wird getötet oder dass tatsächlich das Gericht dann nicht kommt. Wie paradox. Er hätte sich ja freuen sollen, wenn sie wirklich umkehren und auf das Wort hören. Aber in Kapitel 4 werden wir noch hören, wie seltsam Jona auf das ausbleibende Gericht reagiert hat. Wie ist es denn bei uns? Wünschen wir unserem Volk auch das Gericht angesichts seiner Sünden? Oder beten wir, Herr, wende das Gericht noch ab, sende Umkehr, schenke Buße, dass noch viele umkehren und fang du bei mir an, denn auch ich brauche immer wieder die Gnade und Vergebung des Herrn. Die Reinigung durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Ein echter Prophet wird sich niemals über die stellen, denen er im Auftrag Gottes als Bote das Gericht verkündigt und zur Umkehr einlädt. Ein echter Prophet, der wird, wie man heute sagen würde, solidarisch sein mit denen, über die das Gericht ergeht und sich mit unter das Gericht stellen und sagen, auch ich bin nicht besser. Wir alle haben an sich den Tod und die Hölle verdient, aber deine Barmherzigkeit, o Herr, ist, dass wir nicht gar aus sind. Ja, jedenfalls, der Jona, er ging hin und das Gericht blieb aus, aber wir lesen dann im Propheten Nahum, der ist dann etwa ein Jahrhundert später aufgetreten, dass dann das Gericht doch verkündet wird und dass es ausgeführt wird. Deshalb, wir können Jona nicht betrachten, ohne auch zumindest den Nahum mit einzubeziehen, der praktisch die Fortsetzung des Buches Jona ist, gerade an dieser Stelle, wo es um die Umkehr geht. Und so lesen wir nur einige Verse aus dem Propheten Nahum. Er findet sich auch bei den sogenannten kleinen Propheten, nur einige Verse aus Kapitel 3. Und das ist ja dann 612 vor Christus, also ca. 150 Jahre nach dem Auftreten des Jonas eingetroffen, durch den Ansturm der Babylonier. Da lesen wir in Nahum 3 ab Vers 1, Wehe der blutbefleckten Stadt, damit ist Ninive gemeint, die voll ist von Lüge und Gewalttat und die nicht aufhört zu rauben, Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Rosse und rasende Streitwagen, stürmende Reiter, funkelnde Schwerter und blitzende Spieße, viele Erschlagene und Haufen von Toten, zahllose Leichen, sodass man über ihre Leichen strauchelt. Und das wegen der vielen Hurereien der anmutigen Hure, der Zaubermeisterin, die Völker mit ihrer Hurerei verkauft hat und ganze Geschlechter mit ihrer Zauberei. Siehe, ich komme über dich, spricht der Herr der Herrscharen. Ich will dir deine Säume übers Gesicht ziehen, sodass die Völker deine Blöße sehen und die Königreiche deine Schande. Und ich will dich mit Unrat bewerfen und dich beschimpfen lassen und zur Schau stellen. Und es wird geschehen, dass alle, die dich sehen, von dir wegfliehen und sagen werden, verwüstet ist Ninive. Wer will ihr Beileid bezeugen? Wo soll ich dir Tröster suchen? Das Gericht trat ein. Aber für jede Generation muss deshalb die Bußpredigt neu gehört werden. Die Generation, die darauf hört, selig ist sie. Und die, die das nicht mehr hört, sie untersteht Gottes Gericht und Fluch. Jetzt wollen wir Vers für Vers das Kapitel 3 betrachten, Jona 3. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Es ist nicht traurig, dass es zweimal notwendig ist. Und jetzt aber gehorcht er, nachdem er diese schreckliche Erfahrung in den Tiefen des Meeres, im Bauch des Fisches erleben musste. Und nun das Wort des Herrn nochmals. Mache dich auf, geh nach Ninive und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Dieser Befehl ist ein wenig abgeändert. Beim ersten Mal hieß es, mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, soweit identisch, und dann und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht aufgekommen. Verkündige gegen sie, hieß beim ersten Mal. Und es heißt, verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Inhaltlich ist das Gleiche, Gott hat sich da nicht geändert, aber dieses gegen sie ist jetzt schon nicht mehr enthalten. Gott weiß schon im Voraus, wie die Antwort auf die Botschaft sein wird, dass sie umkehren werden, das ist die Allwissenheit Gottes. Aber der Mensch ist trotzdem aufgerufen, umzukehren, auch wenn Gott es vorher weiß. Gottes Allwissenheit steht über unserem Verstehen. Aber der Aufruf an jeden von uns ergeht, kehre um, das ist dann unsere Verantwortung, unsere Entscheidung, die wir selber treffen müssen. Auch wenn Gott es vorher weiß. Aber doch sind wir verantwortlich für das, wie wir darauf reagieren. Und so auch damals bei Ninive. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, also etwa 800 Kilometer nordöstlich von Jerusalem, nach dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine sehr große Stadt vor Gott, 3 Tage Reisen groß. Das ist jetzt in Fußmärschen gemessen. Wie weit kann man an einem Tag wandern ungefähr? Ja, so normal von der Kondition her schafft man schon 20 Kilometer ohne große Anstrengung. Auch heute, haben wir 8 gemacht, hin und zurück zusammen, das war aber nur 3 Stunden. Wenn jetzt der Tagestour wäre, würde man leicht das Doppelte oder Dreifache schaffen. Also es muss schon eine sehr große Stadt gewesen sein. Aber er ist ja auch nicht in einem durchgewandert, sondern er hat ja immer wieder gepredigt. Also es waren doch etliche Kilometer Ausdehnung dieser Stadt. Am Ufer des Tigris, also eine wohl flache Gegend, ich war da noch nicht, wohl aber ausgedehnt ist, wo man weitflächig bauen konnte. Ich weiß nicht, ob wir schon auch in anderen großen Städten waren. Die sind ja oft so auch an Flussläufen oder an Küsten, wo es viel Platz hat. Ich war auch schon in New York, Manhattan, da hat man nicht so viel Platz, da hat man die Höhe gebaut. Und trotzdem, wenn man da durchläuft, man braucht auch, ich denke von einem Ende zum anderen, auch 2 Tage. Weil man ja auch doch da vieles sieht und so weiter. Ich bin da mal durchgelaufen, an einem Tag haben wir gerade so, glaube ich, 30 Straßen geschafft, ne? das zu durchziehen. Haben wir natürlich auch manches angeguckt. Und er hat damals gepredigt. Also es waren bestimmt mehr als 10 oder 20 Kilometer Durchmesser in dieser Stadt, vielleicht noch mehr. Ausleger gehen davon aus, wenn von 120.000 unmündigen Menschen am Schluss von Kapitel 4 die Rede ist, die nicht rechts und links unterscheiden können, wenn das jetzt Kinder sind, die noch keine Entscheidungsfähigkeit haben, kleinere Kinder, dann dürfen es wohl insgesamt um die 600.000 Einwohner gewesen sein. Ja, eine große Stadt, sehr große, 3 Tage Reisen weiß. Manche Ausleger sagen sogar, es sei vielleicht sogar die größte Stadt damals gewesen. Es war ja das assyrische Weltreich, das dann später durch das babylonische Weltreich besiegt wurde. Der Bote, Jona, er ist ganz abhängig vom Auftraggeber Gott. Und der Bote, der darf nichts wegtun vom Auftrag und Wort Gottes und auch nichts hinzufügen, so wie wir es in Offenbarung 22 am Ende der Bibel lesen. Und das tut er jetzt. Und Jona fing an, eine Tagereise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört, Ninive wird untergehen. Also etwa 1/3 ist er hineingegangen und da hat er diese Botschaft verkündigt und schon hat es seine Wirkung gehabt. Zu diesen 40 Tagen ein Hinweis, das kommt in der Bibel ja häufiger vor. Wir kennen das von Mose, der war 40 Tage auf dem Berg Sinai, 2. Mose 24, 18 oder auf dem Horeb, 5. Mose 9, 18 bis 25. Die Wüstenwanderung der Israeliten aufgrund des Ungehorsams, 40 Tage habe ich gesagt, ja Tage, aber die Wüstenwanderung des Volkes Gottes oder Israels nach dem Auszug aus Ägypten, dauerte wegen des Unglaubens der meisten, die ja nicht Kaleb und Josua glaubten, dass sie das Land erobern könnten. 40 Jahre mussten sie immer wieder umherziehen, obwohl sie das in einigen Wochen oder Monaten hätten schaffen können. Es ist gar nicht so weit, den Sinai zu durchziehen zu Fuß. Wenn ihr das auf der Landkarte anschaut oder vielleicht sogar schon mal dort wart, seht ihr das. Aber 40 Jahre, sie durften und konnten nicht hinein aufgrund ihres Unglaubens. Nur die Generation, die wiederum jünger als 40 war, auch interessant, mit Ausnahme eben von Josua und Kaleb. Und dann der Herr Jesus, also 40 Jahre, und dann der Herr Jesus in der Wüste, wo er dann vom Teufel versucht wurde, nach seiner Taufe 40 Tage dort gefastet. Sehr interessant ist die Zahl 40. Das ist eine Zeit auch der Offenbarung Gottes und auch des Gerichts Gottes. Beides ist hier enthalten. Und auch immer die Zeit, wo auch der Mensch die Gelegenheit bekommt, nachzusinnen über sein Leben und umzukehren von seinen Sünden. Da werden die Gebote Gottes offenbart auf dem Sinai und dann herabgebracht. Die Wüstenwanderung 40 Jahre und Jesus in der Wüste 40 Tage, wo er auch zubereitet wurde und sich erwiesen hat als der, der wirklich Gott ehrt und nicht dem Feind, dem Satan, irgendwelche Ehre erweist. Und so auch 40 Tage sind angesetzt für Ninive bis zur Zerstörung. In der Zeit kann ihnen die Umkehr verkündigt werden. Wenn sie nicht Buße tun, dann wird Ninive zerstört. So lautet im Grunde die Androhung Gottes. So wie es hier steht, heißt einfach noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Aber ihr seht auch hier, auch bei solchen Botschaften, es gibt immer noch bei Gott, der ein barmherziger und gnädiger Gott ist, die Möglichkeit umzukehren vom Weg der Sünde. Auch in unserer Zeit, auch in der Endzeit, würde wirklich eine große Erweckung kommen in unserem Volk, würden viele Buße tun, würden auch die gottlosen Gesetze zurückgenommen. Dann würde Gott auch unserem Land vielleicht gnädig sein. Würden die gottlosen Gesetze, wie etwa die Ehe für alle, die Freigabe der Abtreibung, der Pornografie, der Prostitution, der Euthanasie, Organspende will man jetzt praktisch verpflichtend machen, außer wenn man sich ausdrücklich dagegen ausspricht, würden solche gottlosen Gesetze zurückgenommen und manches andere, dann würde Gott auch unserem Land vielleicht wieder gnädig sein. Allerdings, wie viele andere Christen, bin ich auch überzeugt, heute leben wir in der Endzeit, die letzte Stufe der Endzeit. Die Endzeit im weiteren Sinne begann ja mit dem Kommen des Messias. Aber jetzt, seit der Staatsgründung Israels, sind wir in das letzte Stadium der Endzeit eingetreten. Wenn der Feigenbaum grün und Blätter treibt, so wisst, dass der Sommer nahe ist. Matthäus 24. Noch 40 Tage und Ninive wird zerstört, das hat Jona gepredigt. Und er hat sicher noch mehr gesagt als nur diesen Satz. Und dann das Erstaunliche für dieses heidnische Land, das ja auch ein Feind Israels war und tatsächlich das Nordreich wenige Jahrzehnte später zerstört hat. Die Botschaft also ungefähr 67 vor Christus des Jona und die Zerstörung des Nordreichs mit Samaria 722 vor Christus. Keine 40 Jahre später, 38 Jahre später haben sie dann das Nordreich angegriffen und zerstört. Oder ja, in die Verbannung geschickt und so weiter. Jedenfalls, was hat Jona vielleicht sonst noch gesagt? Und was hat ihm seine Botschaft vorbereitet? Er hat sicherlich diesen Bußruf Gottes gesagt, aber er war glaubwürdig. Auch deshalb, weil er sicherlich auch, davon darf man ausgehen, erzählt hat, was er vorher erlebt hat, wo er sich zunächst weigerte, dahin zu gehen. Und dann hat Gott ihn ins Meer werfen lassen und dann durch den Fisch gerettet. Und wahrscheinlich, so sagen manche Ausleger, war sein Körper, seine Haut gebleicht durch diesen Aufenthalt im Magen des Fisches, sodass er also auch entsprechend erschreckend wohl auch ausgesehen hat, wie dieser Haut, ja, gerade anders als ich. Ich habe eine sehr rote Haut gerade, aber wahrscheinlich sehr blass, so wie wenn da Säure oder irgendwas auch zugesetzt hat, dieser Haut. Sie hat sie vielleicht geschält gehabt, so wie so eine halbe Leiche und so ist er da aufgetreten. Außerdem wissen wir aus der Geschichte, dass vor dem Jahr 760 vor Christus mehrere Gerichtsrouten Gottes bereits über Ninive ergangen waren, und zwar zwei Seuchen in den Jahren 765 vor Christus und dann auch nochmal 759, also genau um diese Zeit herum, wo Jona aufgetreten ist, und auch eine Sonnenfinsternis im Jahr 763 vor Christus, in unmittelbarem Zusammenhang auch mit dem Auftreten des Jona. Auch das hat sicherlich diese Menschen sehr zum Nachdenken gebracht. Und auch heute erleben wir doch jedes Jahr als Katastrophenjahr. Es kam gerade jetzt wieder in den Meldungen, dass auch dieses Jahr vielfache Schäden sind von dem, was die letzten Jahre war. Und trotzdem tun die Menschen nicht Buße, hat man den Eindruck. Ja. Damals aber hat Ninive Buße getan. Man kann nur sagen, wären doch unsere Städte, unsere Länder, unsere Regierungen, so wie damals der König von Ninive. Vom König werden wir gleich noch hören. Also, die Leute von Ninive glaubten Gott. Sie glaubten das, was Gott sagte. Das heißt noch nicht, dass sie alle an den einzig wahren Gott Israels glaubten, aber sie glaubten dieser Botschaft, die Gott durch seinen Propheten ausrichten ließ. Und was taten sie? Sie glaubten nicht nur, sondern sie handelten auch. Bete und arbeite. Sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, und zwar vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Fasten und Sacktuch anlegen ist ein Zeichen äußerster Trauer, Bestürzung, Demütigung und Umkehrbereitschaft. Zeichen der Reue. Und zwar vom Größten bis zum Kleinsten. Es ist interessant, dass hier alle Gruppierungen genannt sind, von den Mächtigsten bis zu den Ärmsten. Auch in der Offenbarung an Johannes heißt einmal, dass sich alle ein Mahlzeichen aufprägen lassen, außer denen, die im Buch des Lebens des Lammes Jesus stehen. Alle, die Freien und die Sklaven, die Reichen und die Armen, die Großen und die Kleinen. Aber das ist dort genau das Gegenteil, etwas Negatives, das Zeichen des Tieres, des Antichristen. Und die machen es dann auch freiwillig, außer denen, die im Lebensbuch des Lammes stehen. Hier aber umgekehrt, positiv, sie riefen ein Fasten aus, legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten. Und dann auch der König in Vers 6. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und man vermutet, dass es wohl der König Assurdan der Dritte war, der 772 bis 755 vor Christus dort regiert hat. Vielleicht auch sein Vorgänger Adad-Nirasi der Dritte, der ca. 1810 bis 773 auf dem Thron in Assyrien in Ninive saß. Aber wahrscheinlich Assurdan der Dritte. Und dieser König, der tat etwas Bemerkenswertes. Er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Das ist schon etwas Beeindruckendes, wenn ein König seinen Thron verlässt und sich auf die Erde setzt, in Asche, genauso wie der niederste Sklave in seinem Land. Stellt euch vor, das würde unsere Regierung machen, unsere Kanzlerin, unser Präsident, würden sich in Sacktuch hüllen und die gottlosen Gesetze zurücknehmen, sich auf den Boden setzen, Buße tun und sagen, Gott verschone uns, nimm diese Corona-Pandemie von uns. Ich warte immer noch darauf, dass das geschieht. Aber ich fürchte, heutzutage müssen wir lange darauf warten. Ich und auch viele andere Brüder und auch Schwestern haben sehr laut gerufen, so laut wie wir konnten. Wir haben Vorträge veröffentlicht auf YouTube, Deutschland kehre um, tue Buße. Wir haben Bücher veröffentlicht, Schriften, auch da hinten liegen welche auf, auch Traktate. Wird man diesen Ruf hören oder sagt man, ja, diese Ewiggestrigen? Ich habe gerade heute in der Zeitung gelesen, da ist wieder ein Vortrag in der Nähe, das empfehle ich euch nicht dahin zu gehen, mit dem Thema die Angstprediger. Wir sind die Angstprediger, die den Leuten nur Angst machen. Und dann kann man den Bußruf in den Wind schlagen. So wird man dann einfach abgekanzelt, das sind alles Angstprediger, lass die reden. Und lieber lassen wir das Gericht weiter hier grassieren, aber umkehren tun wir nicht von diesen Gottlosigkeiten. Das ist die Situation, was auch in der Offenbarung steht. Und die Leute tragen doch nicht Buße von ihren Diebereien, Lügen, Unzucht, Mördereien und so weiter. Ich gebe es jetzt frei wieder, obwohl alles das schon über das Land kam. Heute sind die Vorwehen dieser Gerichte, die in der Offenbarung an Johannes beschrieben sind. Aber auch die sind schon deutlich genug. Und wer jetzt nicht aufwacht, dem ist nicht zu helfen. Aber ich habe die Hoffnung, dass doch Einzelne, vielleicht auch etliche Buße tun. Vielleicht auch einzelne Politiker. Vielleicht gibt es ein Erwachen. Wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben. Lasst uns beten für unsere Regierung, für die Verantwortungsträger in Politik, Justiz, Wirtschaft, Medien, Schulen, Bildungsbereich, Kunst und so weiter, dass noch viele den Herrn Jesus in ihr Herz aufnehmen und von ihren Gottlosigkeiten sich abwenden. Was tat nun dieser König? Wenn er von seinem Thron aufsteht, heißt es, er erkennt, dass er nur ein Mensch ist. Er hat keine göttliche Autorität. Gerade diese Gottkönige im Altertum, er erkennt, ich bin nur ein armer Mensch, ich brauche die Hilfe des einzig lebendigen Gottes. Er legte seinen Mantel ab, das Zeichen seiner Majestät, legte er ab, hüllt sich in Sacktuch, das Zeichen der äußersten Bedürftigkeit und Armut, und setzte sich in die Asche, das Zeichen für Tod und Vergänglichkeit. Auch Hiob saß, als er so geprüft wurde vom Herrn, in Sack und Asche. Übrigens sind auch heutzutage Bußprediger aufgetreten angesichts der Corona-Krise im Jahr 2020. Im Internet habe ich solche Videos gesehen, vor allem in den USA sind Prediger aufgetreten, wirklich in Sacktuch. Tue Buße New York, tue Buße San Francisco, tue Buße, wie heißt diese Spielhölle, Las Vegas. Überall, vor allem in diesen Städten, wo die Sünde besonders grassiert, sind sie aufgetreten. Ich habe auch eines dieser Videos auch auf meinen YouTube-Kanal gestellt, weil ich das so beeindruckend fand. Aber wir müssen das nicht mit Sacktuch heute machen. Wir können auch mit normaler Kleidung das sagen. Wir sollten das auch jetzt nicht übertreiben. Wir sind keine Propheten wie damals, aber Gott gibt uns trotzdem, auch als einzelne Christen, die die Bibel ernst nehmen, den Herrn Jesus lieben, einen prophetischen Auftrag, unsere Mitmenschen zu warnen. Den Auftrag haben wir auch heute. Und wer schweigt, der macht sich schuldig. Wer alles weiter so laufen lässt, wie es ist, der wird mitschuldig am Untergang auch unseres Landes. Ja, und was tut jetzt der König? Was tat der König damals und was könnten auch unsere Herrscher heute tun, wenn sie gottesfürchtig wären? Jona 3, Vers 7. Er ließ ausrufen, dass es alle hörten im Reich. Heute könnte man das locker machen über die Medien. Er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, also auch die Großen haben da zugestimmt, und jetzt kommt dieser Ausruf oder diese Proklamation des Königs. Und es ist sehr interessant, wenn man das jetzt liest. Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder Weiden noch Wasser trinken. Sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Menschen ist ja verständlich, aber auch das Vieh. Das zeigt, der König möchte, dass eine totale Umkehr geschieht. Das Vieh steht praktisch symbolisch für die Totalität der Umkehrbereitschaft im Land. Dass man auch das Vieh fasten lässt. Und es ist ein kleiner Hinweis darauf, was auch in Römer 8 steht, die Kreatur seufzt unter der Sünde, die durch die Menschen gekommen ist. Ich persönlich bin überzeugt, ich mache keine Lehre daraus, dass auch die Tiere ein gewisses Empfinden haben können, für das, was gut und böse ist. Es gibt auch bei den Tieren solche, die Böses tun und solche, die eher lieb sind. Jeder, der Tiere hat oder Haustiere, weiß das, dass es auch Unterschiede gibt. Und auch Tiere können Böses tun und auch Reue empfinden. Ich weiß genau, wir haben keine eigene Katze, aber da kommt immer eine Katze zu uns. Und die weiß ganz genau, wenn sie was Böses getan hat. Zum Beispiel zweimal war sie bei uns im Schlafzimmer aufgetaucht. Ich bin Allergiker, das geht gar nicht. Mussten wir sie rausjagen. Es hat sich gemerkt, die kommt jetzt da nicht mehr rein. Auch in die Wohnung kann sie nicht, nur auf der Terrasse, weil ich eben Allergie habe. Ist auch nicht unsere Katze und gehört irgendwo den Nachbarn. Aber die kennt auch ihre Grenzen. Man kann auch die erziehen. Und so hatten auch diese Tiere damals, sind mit einbezogen worden in diese Bußbewegung, dass auch sie erkennen sollten, jetzt müssen wir auf Nahrung, auf Wasser sogar auch eine Zeit lang verzichten. Und wirklich zu Gott flehen. Ich weiß nicht, wie Tiere zu Gott flehen können, aber hier steht, das steht wirklich hier in der Bibel, Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren. Wir nehmen es so an, wie es geschrieben steht. Ja? Wir können das Herz eines Tieres schauen. Manche Menschen sagen, ja, Tiere seien die besseren Freunde als die Menschen oft. Die tun einem nichts zu leide. Manchmal habe ich auch den Eindruck, es gibt wirklich sehr nette und freundliche Tiere, die wirklich nichts Böses wollen. Aber natürlich gibt es auch aggressive Raubtiere. Manchmal wurden die aber auch von Menschen so gemacht, muss man auch sehen. Wenn ein Hund aggressiv ist, hat er oft eine schlechte Behandlung erfahren. Also wir wollen die Tiere hier nicht verklären, aber auch nicht gering achten. Es steht auch im Buch der Sprüche, ein Gerechter erbarmt sich seines Viehs. Und da denke ich immer dran, wenn ich unsere Kaninchen füttere. Ja, wir dürfen die nicht vernachlässigen. Früher haben wir Hühner gehabt, das war manchmal sehr früh zum Aufstehen, also auch die haben wir nicht vergessen. Ja, das will ich jetzt nicht ausdehnen mit diesen Tieren hier, aber doch sehr interessant und auch ganz am Ende des Propheten Jona. Ein sehr verblüffendes Ende. Der letzte Satz, wisst ihr, welcher das ist? In Kapitel 4, werden wir morgen betrachten. Da heißt es am Schluss, und Gott spricht nämlich, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, also Kinder, Unmündige. Dazu so viel Vieh. Das Vieh ist das letzte Wort hier im Buch Jona. Ja, also Jona, der das geschrieben hat, wahrscheinlich selber, das war schon ein besonderer Prophet, der hat dann doch wieder auch an das Vieh gedacht. Oder hat zumindest zitiert, dass Gott an das Vieh gedacht hat. Er selber hat ja nicht so dran gedacht. Aber er beschreibt das, dass alle Buße tun sollten, sogar die Tiere. Lassen wir das einfach so stehen, wie es hier geschrieben steht. Der Gerechte erbarmt sich seines Viehs. Alle sollen umkehren von ihren bösen Wegen und von dem Unrecht. Und dann Vers 9. Wer weiß, sagt der König weiter in seiner Proklamation, Gott könnte anderen Sinnes werden. Er könnte umdenken praktisch, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Seht ihr? Manche sagen ja, Gott ist der liebe Gott, der alles durchgehen lässt. Aber das ist ein falsches Gottesbild. Das kommt aus dem Humanismus und nicht aus der Bibel. Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, Gott ist zunächst mal ein heiliger Gott. Gott hat uns geschaffen aus Liebe, aber er bräuchte keinen von uns. Wenn Gott einen Menschen rettet, ist es alles nur seine Gnade. Wir haben es uns nicht verdient. Er könnte uns einfach auslöschen oder ewig quälen in der Hölle, wenn er wollte und so weiter. Aber Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Wer aber diesen Ruf ausschlägt, der wird nicht gezwungen, in den Himmel zu kommen. Das ist eine freie Entscheidung des Menschen. Natürlich kann keiner sich aus eigener Kraft bekehren, aber Gott zieht uns durch seinen Heiligen Geist. Er möchte uns einladen, umzukehren. Die Frage des freien und unfreien Willens, ein großes Thema. Aber ich kann nur so viel sagen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er streckt jedem seine Hand aus und der Mensch, der diese Hand ausschlägt, der ist selber dafür verantwortlich. Es kommt keiner unschuldig in die Hölle. Jeder ist verantwortlich für seine Entscheidung. Und wer nie von Jesus gehört hat, das dürfen wir getrost Gottes Gerechtigkeit und Barmherzigkeit überlassen. Aber wer es gehört hat, der ist in die Entscheidung gestellt. Ja, und hier gibt es auch so etwas wie ein sich gereuen lassen Gottes. So heißt es dann in Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen, nicht nur mit den Worten, sondern wirklich mit den Taten. Sie haben auch dann Gott versprochen, diese Sünden nicht mehr zu tun. Also die haben nicht nur Sacktuch angenommen, sondern auch damit sicherlich das Versprechen getan, wir wollen das nicht mehr tun, wir wollen wirklich den einzigen Gott ehren. Und dann heißt es, und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Jetzt kann man natürlich fragen, hat Gott es nicht vorher gewusst? Doch, schon, aber er möchte, dass der Mensch aktiv Buße tut und umkehrt. Und nachdem sie es wirklich getan haben, hat Gott sein Gericht zurückgehalten, bis es dann wieder zum Götzendienst kam, Jahrzehnte später. Und dann kam das Gericht über sie. Aber sie haben eine Gnadenzeit bekommen. Diese Generation, zur Zeit wohl des Königs Assurdan III., der 772 bis 755 in Assyrien regiert hat. In 1. Mose 6 bei der Sintflut ist eine gewisse Parallele, wo Gott auch etwas gereut. Man stellt sich ja so vor, Gott also oder Jesus, der gleiche gestern, heute und in Ewigkeit, das ist ja auch richtig. Aber es ist ein lebendiger Gott, kein philosophisches Prinzip. Gott geht in der Geschichte mit, er steht über der Zeit, aber er ist auch in die Zeit hineingekommen durch seinen Sohn und durch das Wirken seines Geistes und seiner Propheten in der Heilsgeschichte. Und so kann es auch geschehen, dass Gott etwas gereut, auch wenn er es vorausweist. Und trotzdem handelt er entsprechend. Und zwar, es gibt mehrere solche Stellen, eine möchte ich hier nur lesen, 1. Mose 6, ab Vers 5. Als aber der Herr, Jahwe, sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es betrübte ihn in seinem Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh, da haben wir wieder das Vieh, und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es freut mich, dass ich sie gemacht habe. Ihr merkt, es ist in gewissem Sinne eine Schicksalsgemeinschaft zwischen den Menschen und dem Vieh. Das Vieh ist mit eingezogen in die Sündhaftigkeit des Menschen durch den Sündenfall. Und nochmal in Römer 8, die Kreatur seufzt, dass Gottes Kinder offenbar werden, dass Umkehr geschieht. Sie sind mit betroffen von unserem Sündenfall. Da hat Gott gereut, dass er überhaupt Menschen geschaffen hat, weil die Bosheit so zugenommen hat. Er hat dann nur Noah und seine Familie, 8 Personen, durch die Arche hindurch gerettet. Die anderen waren so verderbt, dass sie sogar mit dämonischen Mächten eingelassen hatten und Riesen gezeugt wurden durch die Verschmelzung von dämonisch inspirierten Menschen und den Frauen. So erkläre ich mir diese Stelle 1. Mose 6, wo von diesen Riesen die Rede ist. Und heute haben wir auch wieder die Erschaffung von Riesen in symbolischer Weise. Superhelden und was das heute alles ist, die praktisch an die Stelle Gottes treten möchten und Ersatzerlöser sind in gewisser Weise. Ich denke, das ist mehr als irgendwelche Märchenfiguren. Da will der Mensch Gott spielen, indem er irgendwie seine Kräfte zum Teil ins Unbegrenzte steigern möchte. Gott reute es und er hat die Sintflut geschickt. Aber hier umgekehrt im positiven Sinne, Gott reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Soweit zu Jona 3. Morgen werden wir von der Reaktion des Propheten Jona hören auf dieses Erbarmen Gottes. Wir werden von der erstaunlichen Reaktion des Jona hören, die ganz anders ist, als man sie von einem Propheten des Herrn erwartet hätte. Aber bevor wir morgen dazu kommen, zu der Herr will und wir leben morgen, möchte ich noch etwas sagen zur Buße in der Bibel und auch heute. In der Heiligen Schrift finden wir weitere zahlreiche Beispiele für Buße, für eine radikale Umkehr von Menschen zu Gott. Zwei Beispiele aus dem Alten Testament hier noch an dieser Stelle. Der König David tat individuelle Buße für sein eigenes Vergehen und Versagen. Er hatte Ehebruch begangen mit Batseba, der Frau des Hethiters Uriah, und dabei noch den Uriah dem Tode ausgeliefert. Also Ehebruch und Mord. Gott sandte daraufhin den Propheten Nathan zu David, um sein Gewissen wachzurütteln und David zur Buße zu rufen. Und das Wunderbare, David beugte sich vor Gott. Das ist das, was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht. Nicht perfekt, sogar ein Ehebrecher, ein Mörder, aber er beugte sich, er gab seine Schuld zu, er vertuschte sie nicht. Das unterscheidet ihn von vielen anderen, auch von seinem Vorgänger Saul, der immer wieder Ausreden gefunden hat und dann sogar zu einer Hexe gegangen ist, weil Gott nicht mehr ihm geantwortet hat. In 2. Mose 12 lesen wir das, ich kann es aus Zeitgründen nicht alles vorlesen. Und im Psalm 51 finden wir das Bußgebet des David, das in dem Schrei gipfelt: Gott, sei mir Sünder gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. Es lohnt sich, das ganze Gebet, Psalm 51, zu lesen, dieser Bußpsalm. Auch weitere Könige taten Buße, und zwar sogar nicht nur für sich persönlich, sondern auch kollektive Buße für das ganze Volk, zum Beispiel der König Josia. Josias Vater war der gottlose König Amon, seine Mutter war Jedida, die Josia zur Gottesfurcht erzog. Das zeigt, welchen Segen gottesfürchtige Eltern, auch Mütter, haben können. Der Großvater Josias aber war Manasse, der ähnlich wie Ahab das Heidentum wieder nach Juda gebracht hatte, 2. Könige 21. Im 8. Jahr seiner Regierung, da war Josia 16 Jahre alt, fing er an, den Gott seines Vorfahren König David zu suchen. Im 12. Jahr seiner Regierung, mit 20 Jahren, begann er Juda, Jerusalem und die Gebiete des ehemaligen Nordreichs vom Götzendienst zu reinigen. Im 18. Jahr seiner Regierung, mit 26 Jahren, beauftragte er Schaffan und andere, die Renovierung des Tempels zu veranlassen. Und bei dieser Gelegenheit übergab der Hohepriester Hilkia das Buch des Gesetzes des Herrn, vermutlich das 5. Buch Mose, das lange verschollen war und bei der Renovierung des Tempels aufgefunden worden war, dem Schaffan. Schaffan, das war also der Priester, der studierte das Buch, informierte den König und las es ihm vor. Es ist traurig, dass es so lange verschollen war. Josia reagierte auf den Inhalt des Buchs mit dem Zerreißen seiner Kleidung als Zeichen seiner Trauer und seines Entsetzens über die Situation im Land. Das wird ausführlich beschrieben in 2. Könige 23. Und da wird auch gesagt, dass er die Götzenpriester abgesetzt hat und den ganzen Götzenkult beendet hat. Und jetzt kommen wir zu heute. Was können wir heute tun, damit unser Volk den Ruf zur Umkehr hört? Jetzt möchte ich die bitten, hier diese Zettel auszuteilen. Hier geht es nämlich um einen neuen Bußruf in unserer Zeit. 95 Thesen zur Situation von Kirche und Gesellschaft heute. Ich habe die erstmals im Jahr 1996 verfasst. Die wurden von 30 christlichen Organisationen unterschrieben, was ihr hier am Ende findet. Und ich möchte einige dieser Thesen, die unvermindert auch heute aktuell sind, sogar aktueller denn je, ist egal, so wie sie reichen, erstmal jeden verteilen, mit uns lesen. Wenn es alle haben, dann können wir es gerne mal lesen. Die ersten vier Thesen, ich lese einfach mal vor. Das ist ein Umkehrruf für uns heute. Wir haben das veröffentlicht, es ist in dutzenden Sprachen übersetzt worden, weltweit verbreitet. Und es gibt auch persönliche Umkehr bei manchen, aber die große Umkehr in unserem Land und bei unseren Kirchen ist bisher leider ausgeblieben. These 1 ist identisch mit der ersten These des Reformators Martin Luther. Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, Matthäus 4,17, will er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und jetzt die weiteren Thesen. 2. Diese Buße beginnt mit einer Neubesinnung und Trauer über das bisherige falsche Verhalten sowohl des Einzelnen als auch der Kirchen als Gesamtheit. These 3. Wenn die Buße ernsthaft ist, führt sie dazu, dass der Einzelne und die Kirchen das falsche Verhalten, die Sünde hassen und lassen. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Gnade und Kraft Jesu Christi. These 4. Gott verheißt dem Bußfertigen Vergebung und Neuanfang. 2. Chronik 7, 13 und 14 steht, siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Das ist übrigens auch der Lieblingsvers des amerikanischen Vizepräsidenten Mike Pence, hat er öfter schon zitiert. Dann die weiteren Thesen. Ich lese jetzt nicht alle, aber die wichtigsten. These 5, die gegenwärtige gesellschaftliche Situation. Der Einzelne gefällt sich heute aber in vielerlei Sünden, wie zum Beispiel Gottlosigkeit, Hochmut, Lieblosigkeit, Okkultismus, Ungehorsam, Abtreibung, Unzucht, Ehebruch, homosexuellen Praktiken, Drogenmissbrauch, Lüge, Geiz und Diebstahl. These 6, freilich wurden solche Sünden zu allen Zeiten begangen, aber heute werden viele von ihnen öffentlich geduldet und auf das Podest gestellt. Nach Römer 1, 32, sie tun es nicht nur, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. These 7, in vielen Staaten sind die Gesetze aufgeweicht oder abgeschafft worden, die Gotteslästerung, Pornografie, Abtreibung, Euthanasie, homosexuelle Praktiken, Drogenmissbrauch und Ähnliches verboten haben. These 8, eine Gesellschaft, die Handlungen duldet oder sogar öffentlich fördert, welche die Heilige Schrift als Sünde und Gräuel in den Augen Gottes bezeichnet, gräbt sich ihr eigenes Grab. Sie wird gerichtsreif. Sprüche 14, 34, Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. These 9, viele Staaten gleichen heute dem Römischen Reich vor seinem Untergang. Die innere Ursache seines Zerfalls war die sittliche Dekadenz. These 10, es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch heute Staats- und Gesellschaftssysteme, die sich gegen Gottes Gebote stellen, zerfallen. Und jetzt muss ich doch noch These 11 bis 15, das Versagen der Kirchen, lesen. Das ist eben besonders gravierend. These 11, in dieser Situation müssten die Kirchen vor Ort und weltweit ihren Auftrag wahrnehmen, Licht und Salz zu sein und sich dieser Entwicklung entgegenzustellen. These 12, tun sie dies nicht, dann stehen sie unter dem Gericht, das Gott über den untreuen Wächter ausspricht. In Hesekiel 3,18, wenn ich dem Gottlosen sage, du musst des Todes sterben und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinen gottlosen Wege zu warnen, damit er am Leben bleibe, so wird der Gottlose um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. These 13, einzelne Personen und Gruppen innerhalb der Kirchen leisten im Zeitgeist tapfer Widerstand. Aber verschiedene Kirchen als Gesamtheit in vielen Staaten fallen immer mehr von ihrer Bestimmung ab, das Evangelium zu verkünden und Gottes Gebote zu verteidigen. These 14, den Ideologien des Zeitgeistes ausgeliefert, verliert eine Kirche ihre Orientierung. These 15, eine orientierungslose Kirche aber kann dem Einzelnen keine Orientierung mehr geben. Und dann habe ich weiter ausgeführt die Hauptpunkte der Zerstörung oder Selbstzerstörung der Kirchen. Jetzt lesen wir hier nur die Überschriften. Die Preisgabe der Heiligen Schrift, die Auflösung der biblischen Lehre von Gott, die Auflösung der biblischen Lehre von Christus, die Auflösung der biblischen Lehre von Sünde und Erlösung, das Eindringen fremder Geister in den Raum der Kirchen, die Verweltlichung der Kirchen. Stattdessen sind die Gläubigen aufgerufen, Folgendes zu tun. Und jetzt lesen wir die Thesen 40 und 41. Ich kann ja nicht alle Thesen jetzt vorlesen, also 40 und 41. Dennoch sind die Gläubigen aufgerufen, weiterhin zu glauben, zu lieben und zu hoffen, sowie für ihre Verleumder und Verfolger zu beten, damit auch diese zur Buße finden. These 41. Vor allem aber sind die Gläubigen aufgerufen, dem Herrn und Heiland Jesus Christus treu zu bleiben, jedem Geist der Vermischung und Weltanpassung zu widerstehen und möglichst viele Menschen in die Nachfolge Jesu Christi zu rufen. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Matthäus 28, 19. Dann habe ich weiterhin ausgeführt die Grundlagen einer Reformation der Kirche. Das sind die Thesen 51 bis 55. Praktisch das Fünffache allein der Reformation. Allein die Heilige Schrift, allein Christus, allein die Bibel, allein der Glaube, allein die Gnade und allein Gott die Ehre. Das sind praktisch die Thesen 51 bis 55. Dazu gehört eine Erneuerung der Theologie, die Praktizierung der Gemeindezucht in den Kirchen und vieles andere. Ich überspringe jetzt und lese noch die letzten Thesen 90 bis 95. Ihr könnt sie alles in Ruhe mal selber studieren. Es ist auch in verschiedenen Büchern und im Internet vielfach veröffentlicht, diese Thesen. 90 bis 95 heißt es, These 90, die gegenwärtigen Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft sind in der Heiligen Schrift vorausgesagt. These 91, sie kennzeichnen die Zeit, wenn Satans antichristlicher Weltherrscher auftreten wird. These 92, Jesus Christus aber wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit und dem Menschen der Gesetzlosigkeit ein Ende machen. These 93, da wir aber nicht wissen, wann Jesus wiederkommt, gilt es zu wirken, solange es Tag ist. These 94, wir wirken für Jesus Christus und den Bau seiner Gemeinde aus Dankbarkeit für sein stellvertretendes Opfer am Kreuz und in Liebe zu ihm, in der Gewissheit, dass ihm der Sieg gehört. Und die letzte, die 95. These, aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. 2. Timotheus 2, Vers 19. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und euch bitten, dazu aufzustehen. Geliebter Herr Jesus, wir sehen, dass in unserer Zeit mindestens genauso schlimm ist, wie damals in Ninive, als du den Propheten Jona zur Bußpredigt dorthin gesandt hast. Und wir bitten dich, dass auch heute noch Umkehr geschieht, dass alle Bußaufrufe von vielen Brüdern und Schwestern, auch von mir und anderen, doch Gehör finden, bei Einzelnen und vielleicht auch bei vielen und auch vielleicht auch bei Politikern und anderen Führungskräften. Du kannst auch da noch Wunder wirken, dass Umkehr geschieht und das Gericht ob unseren Häuptern aufhalten. Herr, sei du gnädig, schenk noch Gnadenzeit, wo wir dein Wort in Freiheit verkündigen dürfen, dass noch viele Menschen gerettet werden. Erbarme du dich über unser Volk und Land und über jeden von uns persönlich und fang bei der Umkehr bei jedem Einzelnen von uns an, auch bei mir. Wir loben und danken dir für all deine Güte und Barmherzigkeit, dass wir immer noch Gnadenzeit haben dürfen. Amen. Amen.